Und ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, wir stehen staunend vor dir, vor deiner Ehre, vor deiner Herrlichkeit, vor deiner Majestät und wollen dir die Ehre geben und wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben, dass du uns für treu erachtest, in deine Gegenwart zu kommen, dass du uns begnadigt hast in deinem geliebten Sohn Jesus. Ich bitte dich um Kraft beim Reden, um Kraft beim Hören und dass du gegenwärtig bist, dass du hilfst. Amen. Wer weiß denn, was das olympische Motto ist? Irgendwelche Vorschläge? Dabei sein ist alles. Noch andere Vorschläge? Traut sich jetzt keiner mehr. Also wird oft gesagt, dass dabei sein ist alles das olympische Motto ist. Das ist aber nicht das offizielle Motto. Es wurde irgendwann mal formuliert, auch irgendwie, dass das der olympische Gedanke ist, dass das dazugehört. Aber ursprünglich oder in der Neuzeit, als die Olympischen Spiele wieder eingeführt wurden, hat der das vorangebracht hat, als Motto festgelegt, auf Lateinisch sitius altius fortius, auf Deutsch schneller, höher, stärker. Darum geht es, schneller, höher, stärker. Sich mit den Besten zu messen und selbst sein Bestes zu geben und möglichst schneller, höher oder stärker zu sein oder zu werden. Denn auch so kann man es verstehen, immer mehr aus sich herausholen, eben sein Bestes geben und das mit dem Ziel vor Augen zu gewinnen und geehrt zu werden. Die Olympischen Spiele haben ihre Wurzeln in der Antike. Auch damals gab es sie schon. Das Motto gab es damals noch nicht, das gibt es erst seit der Neuzeit. Damals gab es noch nicht, zumindest nicht bei den Olympischen Spielen. Woanders gab es das Motto, zumindest so ähnlich. Und zwar im Philipperbrief. Im Philipperbrief beschreibt sich Paulus als Sportler, als Läufer, der sein Bestes geben will. Und er möchte schneller, höher, stärker werden und reifer. Und er wünscht sich das auch für die Philipper. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Und wir wollen sehen, wie genau Paulus dieses Motto füllt und auslebt. Schneller, höher, stärker, reifer. Was heißt das im christlichen Sinn? Und wir sind hier immer noch in der Argumentation, mit der wir vor 2 Wochen angefangen haben. In Kapitel 3 und dem Aufruf, freut euch über Jesus. Und der Warnung, lasst euch von nichts davon abbringen. Das letzte Mal hatten wir, wie Paulus sein Leben radikal neu bewertet hat, wovon er sich mal viel versprochen hat, das zählte plötzlich nichts mehr. Er lernte etwas Besseres kennen, Jesus. Nur Jesus bringt ihm das, worauf es im Leben ankommt. Nur Jesus bringt ihm die Herrlichkeit Gottes ins Leben und darüber hinaus. Mit Jesus und nur mit Jesus kann er so leben, wie Gott es möchte. Das zählt jetzt für ihn, das ist der Hauptgewinn, mehr geht nicht. Und von dem, was er da gesagt hat, ich habe das ergriffen, ich habe Jesus gewonnen, könnte man meinen, Paulus, du klingst so, als wärst du da, wo du schon sein sollst, mit dem Kopf in den Wolken, vollkommen geheiligt, so nah an der Herrlichkeit Gottes. Doch er sagt, nein, ich bin da noch nicht angekommen, aber ich will da hin. Lasst uns da gemeinsam hin, lasst uns da schneller, höher, stärker hin und lasst uns da reifer hin. Das sind die 2 Punkte, der erste ein bisschen ausführlicher und der letzte ein bisschen kürzer. Ich lese die Verse einmal am Stück für den Zusammenhang und gehe sie dann wie immer langsam nacheinander durch. Philipper 3, Vers 12 bis 16. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendeiner Weise anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Schneller, höher, stärker. Der erste Punkt. Paulus fängt an, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Also Paulus sagt, das, worüber ich euch vorher geschrieben habe, ich behaupte nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich behaupte nicht, dass ich schon ein vollkommener Christ bin. Worum es mir geht, ist, ich bin auf dem Weg. Und zwar auf dem Weg zu dem einen richtigen Ziel. Und was genau ist da jetzt dieses S, das Paulus noch nicht ergriffen hat? Ich habe S noch nicht ergriffen. Ja, was S? Es muss irgendwas sein, was er davor schon mal genannt hat. Aber ich glaube, es geht ihm da nicht irgendwie um eine einzelne Sache, sondern um den Gesamtzusammenhang, dass er mit Gott und Jesus etwas bekommen hat, was alles andere übertrifft. Die Beziehung zu ihm, Gott selbst und mit ihm selbst auch weitere Dinge. Eben das vom letzten Mal, ein geheiligtes, ein neues Leben, das durch Jesu Auferstehung wirklich möglich wurde. Und dieses Leben hat schon angefangen, aber er hat es noch nicht in seiner vollen Ausprägung. Und er hat auch Gott noch nicht in seiner vollen Herrlichkeit. Da ist er gedanklich noch nicht angekommen. Und auch zeitlich oder räumlich ist er da noch nicht angekommen. Das ist jetzt noch nicht. Da kommt noch etwas. Und es hat auch sein Leben im Hier und Jetzt noch nicht so weit verändert, dass er schon vollendet ist. Damit meint er moralisch vollkommen, ohne Sünde, immer voller Liebe und Leidenschaft zu Gott und zu dem, was ihm wichtig ist. Nein, eine geistliche Reife der absoluten Vollkommenheit beansprucht Paulus nicht für sich. Das alles hat er also noch nicht, aber ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Warum? Weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Er jagt ihm nach, er strebt danach. Da will er hinkommen, er will es erreichen. Es ist seine Hoffnung, dass er es mal ganz hat, aber da ist er noch nicht. Und er erwartet es mit einer gewissen Spannung, aber trotzdem ist es für ihn auch nichts Unsicheres, denn er ist von Jesus ergriffen. Jesus hat ihn auf diese herrliche neue Spur gebracht und vorher hat er gesagt, was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Das gibt ihm die Gewissheit, auch anzukommen. Nicht sein eigenes Tun, sondern Jesus. So, und diesen Lauf in Richtung Herrlichkeit Gottes, das wiederholt er jetzt nochmal und sagt, was da auch dazu gehört. Vers 13. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Also auch hier, bei seiner Betonung der Herrlichkeit Gottes geht es ihm nicht darum zu sagen, Leute, das habe ich schon, sondern schaut, da will ich hin. Darauf bin ich ausgerichtet. Und dazu gehört dann genau das, vergessen, was hinter einem liegt und sich ausstrecken nach dem, was vor einem liegt. Wie verstehen wir Paulus da richtig? Versucht er, sich von seiner Vergangenheit möglichst wenig beeinflussen zu lassen? Was ist das dahinter? Und was meint er damit, dass er es vergessen will? Auch dazu müssen wir uns an die Verse davor erinnern. Paulus hatte beschrieben, wie es diesen Bruch, diesen Einschnitt in seinem Leben gab. Und danach beurteilte er sich und sein Leben völlig anders als davor. Vorher dachte er, es geht darum, als Mensch möglichst viel mitzubringen. Genauer gesagt, möglichst viel Moral und selbsterzeugte Frömmigkeit mitzubringen, weil, so dachte er, Gott das wichtig ist. Aber dahin will er nicht zurück, denn er lernte Gott kennen, wie er wirklich ist. Und dadurch hat sein ganzes Leben eine Umwertung erfahren, eine Umbewertung erfahren. Was ihm Gewinn war, erkannte er als Verlust, weil Jesus so viel besser ist als er und als alles andere. Aber mit Jesus hat er das ausreichend Beste in seinem Leben. So, dann gibt es zwei Gefahren, wenn Paulus nach hinten auf seine Vergangenheit schaut. Paulus könnte erstens seinen alten Maßstab wieder anlegen und denken, es geht um irgendwelche menschlichen Vorzüge und Errungenschaften. Es war doch nicht ganz falsch. Es war schön. Es hat sich gut angefühlt, davon mein Selbstvertrauen und mein Ansehen abhängig zu machen. Aber da will er nicht hin. Er will vergessen, was da hinten ist. Und auch die zweite Gefahr will er unterbinden. Und das ist Folgendes. Paulus könnte bei seiner Lebenswende auf halber Strecke stehen bleiben. Das heißt, zwar mit seinem neuen Maßstab alles bewerten, aber auch den nur an das anlegen, was er tut und was er getan hat. Alle bösen Gedanken unterbunden? Zu wie viel Liebe fähig gewesen? Sich selbst nie zu wichtig genommen? Und dann müsste er feststellen, egal was ich tue, es reicht nicht. Es reicht nicht für diesen herrlichen Gott. Und manches davon reicht nicht nur, sondern ist gegen ihn. Und ich kann mich nicht ändern, ich kann nicht tun, was du von mir verlangst. Das sehe ich, wenn ich nach hinten schaue. Ich bin viel zu stolz, viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich habe viel zu brutale Gedanken und ich habe sie sogar gegen die Gemeinde Jesu ausgelebt und sie verfolgt. Bei mir und bei dir sind das vielleicht andere Sachen. Aber wenn wir mit Gottes Maßstab auf unser Leben schauen, auf uns schauen, da sind viele Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Eigene Schuld oder auch Dinge, die uns angetan wurden. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich lasse mich nicht von dem beeinflussen, was ich meine, bisher zustande gebracht zu haben oder auch nicht. Ich lasse mich nicht von dem bestimmen, was ich bisher falsch gemacht habe oder was bisher falsch lief. Der neue Maßstab ist richtig, oh ja. Das Niveau von Jesus erreicht keiner. Aber Gott hat ihn mir nicht gezeigt, um mich zu verdammen. Gott hat mir den neuen Maßstab gezeigt, um mir gleichzeitig mit ihm zu schenken, dass ich ihn auch erfüllen kann. Er hat mir Gnade geschenkt, hat mich begnadigt. So sieht er mein Leben, so sieht er mich, als begnadigt, als von allen Forderungen befreit, weil Jesus sie erfüllt. Mit ihm ist die Strafe auf meine Sünde abbezahlt und mit ihm ist die Macht der Sünde gebrochen. Es gibt nichts, wofür ich vor Gott aus meiner Vergangenheit angeklagt werden könnte. Es gibt nichts. Ich glaube, das in etwa hat Paulus im Sinn, wenn er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Zusammengefasst, ich bewerte mein Leben nicht ohne Gottes Gnade. Ich lasse mein Leben im Hier und Jetzt von keinem Maßstab beeinträchtigen, der an dem vorbeigeht, was Gott mir in Jesus geschenkt hat. Und genau danach streckt sich Paulus aus. Das will er erreichen, was vor ihm liegt. Die Gnade Gottes, die ihm von der Ewigkeit her entgegengekommen ist. Er beurteilt sein Leben vom Ende her. Davon lässt er sich beeinflussen. Von dem Wissen, dass Gott ihm einmal vollkommen, was Gott ihm einmal vollkommen schenken will, wird. Das will er, danach sehnt er sich. Und deshalb will er möglichst viel davon schon jetzt in seinem Leben. Und Paulus führt diesen Zusammenhang dann nochmal genauer aus, den Zusammenhang zwischen seinem Leben und dem, was ihn in der Zukunft erwartet. Vers 14. Und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Weil Paulus weiß, dass er zu Gott berufen ist, ist das sein Ziel. Gottes Herrlichkeit in seinem Leben so groß wie möglich zu machen, weil ihm das selbst zugute kommt. Denn er ist nach oben berufen. Das heißt, dahin, wo Gott wohnt und dahin, wo Gott Himmel und Erde wieder vereinen wird. Er ist berufen in den neuen Himmel und die neue Erde. Und das geschieht in Christus Jesus. Das heißt, dadurch, dass Paulus Jesus in seinem Leben hat, dadurch oder darin liegt auch das Geschenk, mit dabei sein zu dürfen, wenn Gott alles vollkommen neu und herrlich machen wird. Er darf dabei sein, wenn das passiert, und er wird auch gewisse Dinge in dieser neuen Schöpfung geschenkt bekommen. Es ist wie ein Kampfpreis, wie eine Siegestrophäe beim Sport. Das strebt Paulus an. Diesen Kampfpreis, dieses Geschenk, der darin besteht, dass er berufen ist, teilzuhaben an Gott selbst und an allem, was er schenken wird. Und das ist eine Sache, die kommt öfter in der Bibel vor. Die Frage, wie genau ist das mit den Dingen, die Gott in seinen Kindern irgendwie zusätzlich in der Ewigkeit schenkt. Also das, was manchmal als Erbe oder als Belohnung bezeichnet wird. Und da muss man sicher mehr zu sagen. Ich denke auf jeden Fall, die Bibel spricht davon, ja, zum Beispiel Jesus auch in den Seligpreisungen. Und ich verstehe Paulus hier folgendermaßen. Er hat Gott als so reich und so großzügig kennengelernt. Wenn er etwas so Wertvolles wie Jesus bei sich hat und ihn, Jesus, mit uns teilt, dann heißt das, Gott wird auch alles andere, was er hat, was weniger herrlich ist als Jesus, auch das wird Gott mit uns teilen. Und dann erwartet Paulus hier weitere Geschenke für sein hingebungsvolles Leben. Es ist kein selbst erwirtschafteter oder verdienter Lohn, sondern es ist, wie Augustinus mal gesagt hat, wenn Gott unsere Verdienste krönt, krönt er nichts anderes als seine Geschenke. Darauf ist Paulus zielstrebig fokussiert. Er weiß, er hat nur dieses eine Leben und das will er so gut wie möglich leben. Und da sagt er, das geht nur mit dem Fokus auf das Beste, was es gibt. Die Herrlichkeit Gottes mit seiner Liebe und seiner Gnade. Ich habe das noch nicht, aber ich will es. Ich will es mehr als alles andere. Und das, weil ich von Jesus ergriffen bin. Ich bin von seinem Evangelium ergriffen und von der Liebe, die mir aus der Ewigkeit entgegenkommt. Dazu passt, was ich Anfang des Jahres mal gelesen habe und seitdem immer wieder lese und nicht müde werde, darüber nachzudenken. Ein Zitat von C.S. Lewis. Und er schreibt Folgendes. Das Neue Testament hat eine Menge über Selbstverleugnung zu sagen, doch nicht als Selbstzweck. Wir werden aufgefordert, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, um Christus nachzufolgen. Und nahezu jede Beschreibung dessen, was wir am Ende finden, wenn wir dies tun, enthält einen Anreiz für unser Verlangen. Wenn wir die unverblümten Verheißungen des Evangeliums und die umwerfende Qualität der Belohnung, die in den Evangelien versprochen wird, genauer betrachten, so scheint es vielmehr so zu sein, dass unser Herr unsere Wünsche nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir sind halbherzige Kreaturen. Wir spielen mit Alkohol, Sex und Ambitionen herum. Wenn uns doch unendliche Freude angeboten ist. Wie ein unwissendes Kind, das weiterhin Schlammkuchen in einem Slum machen möchte, weil es sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot gemeint ist, Urlaub am Meer zu machen. wir lassen uns viel zu leicht zufriedenstellen. Zitat Ende. Es lohnt sich, Gott zur höchsten Priorität zu machen. Es lohnt sich, alle Kräfte zu mobilisieren und diesem Jesus hinterherzurennen. Es lohnt sich, nicht nur anzutreten, sondern auch Bestzeit zu laufen. Möglichst nah an Jesus dran, der uns vorauseilt. Warum? Weil dieser Jesus sagt und zeigt, es wird sich lohnen. Ein möglichst hingebungsvolles Leben macht sich schon jetzt bezahlt und wird sich mal so richtig bei mir in der Ewigkeit auswirken und bezahlt machen. Wer von euch kennt denn Eric Little? Eric Little. Ja, ich habe es Lemuel gestern schon erzählt, kennt ihn auch. Eric Little ist ein schottischer Leichtathlet, ein Sprinter. Als er auf der Uni war, begann er auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Schnell wurde er zu Schottlands bestem 100- und 200-Meter-Läufer. Eric Little war auch Christ. Auf die Frage, wie er denn so schnell laufen könne, antwortete er oft, dass er die erste Hälfte eines Rennens so schnell wie möglich laufe und dann Gott bitte, ihm zu helfen, die zweite noch schneller zu laufen. Im Juli 1923 trat Eric Little wieder mal zu einem Laufwettbewerb an. Er vertrat sein Land Schottland im Duell gegen Irland und England. Er war für den 440-Yard-Lauf nominiert, ziemlich genau 400 Meter, was aber nicht seine Hauptdisziplin war. Das Rennen begann, doch für Little war es direkt nach dem Start wieder vorbei. Ein Mitläufer rempelte ihn an, Little fiel aus der Bahn, das war's. Die anderen waren mit einem Mal gut 20 Meter voraus. Aber er stand auf, nahm die Beine in die Hand und lief, wie er noch nie zuvor gelaufen war. Er schloss auf, überholte einen nach dem anderen, beschleunigte immer mehr und überholte kurz vor der Ziellinie den Führenden, den bis dahin Führenden. Eric Little ging als Erster durchs Ziel, völlig ausgepumpt und erschöpft. Die meisten hätten wahrscheinlich gesagt, mit dem Sturz war es vorbei, keine Hoffnung auf Erfolg. Einmal raus, das war's. Wem so etwas passiert, der kann nichts mehr aus seinem Lauf machen. Selbst wenn er es selbst verschuldet hat, dumm gelaufen, aber das Rennen ist trotzdem dahin. Eric Little dachte sich, ich vergesse, was da hinten ist. Ich sehe nur die Chance zu gewinnen. Ich sehe das herrliche Ziel, das ich noch erreichen kann. Und warum lohnt es sich zu rennen, auch wenn es vorher schief lief? Warum lohnt es sich, wenn andere vor einem sind? Weil dich Gottes Gnade erwartet. Schau nicht auf dein Versagen. Schau nicht auf die verpassten Möglichkeiten. Schau nicht darauf, was du hättest sein können oder hättest haben können, wenn dieses oder jenes anders gelaufen wäre. Schau auf das, was Gott dir geschenkt hat, was er dir schenken will. Und schau auf das, was er dir einmal in Vollkommenheit schenken wird. Schneller, höher, stärker. Vielleicht ist dein, vielleicht ist unser Verlangen noch nicht stark genug. Vielleicht gibst du, vielleicht geben wir uns halbherzig mit zu wenig zufrieden. Gib dich nicht mit weniger zufrieden als mit Gottes Herrlichkeit. Strebe danach, dein Bestes im Leben zu erreichen, so wie es deiner Berufung nach oben entspricht. So lebe schon jetzt. Möglichst leidenschaftlich, möglichst ausdauernd. Jesus nacheifern. Schneller, höher, stärker. Das ist schon sehr christlich, was Paulus hier dazu sagt. Aber es ist noch nicht alles. Es würde was fehlen, wenn wir nicht auch die letzten zwei Verse noch mit anschauen. Und da geht es darum, reifer zu sein oder reifer zu werden. Vers 15. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Also Paulus empfiehlt seine Haltung auch den Philippern, wer sich angesprochen fühlt, lasst das unseren Fokus sein. Wer sich noch schwer damit tut, ich bin sicher, Gott wird euch Klarheit darüber schenken. Die erste Gruppe spricht Paulus als die Vollkommenen an. Damit meint Paulus die gereift sind, weil so kann man das Wort auch übersetzen. Also nicht vollkommen sein, sondern gereift sein. Denn wirklich schon jetzt vollkommen sein, da hat Paulus gerade gesagt, das geht nicht. Die Vollkommenen, die Reifen, das sind die, die wissen, dass sie unvollkommen sind. Die, die wie Paulus sagen, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollen. Aber da wollen wir hin. Wir haben das richtige Ziel. Und Paulus zählt sich selbst dazu, denn er sagt, darauf lasst uns bedacht sein. Und mit darauf bedacht sein meint er genau das, was er zuvor gesagt hat. Wie ein Sportler alles dran zu setzen, das Ziel auf beste Weise zu erreichen. Und dieses Streben nach Gottes Herrlichkeit ist für Paulus eben keine Einzelkämpfersache. Er sagt ja, lasst uns darauf bedacht sein. Wir kämpfen zusammen. Es ist ein Mannschaftssport. Und zielstrebig laufen heißt dann vor allem auch das, sich in andere investieren, Liebe üben, dienen, auch den Dienst von anderen empfangen und dafür kämpfen, dass andere das Beste mit ihrem Leben machen können. Und dann beeindruckt mich hier auch ungemein, wie gelassen Paulus ist, obwohl er so zielstrebig und hingebungsvoll ist. Aber er sagt, der zweite Teil in Vers 15, und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Also ganz gelassen. Er weiß, das alles, was ich hier gesagt habe, ist nichts, wofür ich euch durch Argumente von überzeugen kann. Vielleicht gebraucht Gott mich, euch für die Wahrheit zu gewinnen. Vielleicht hattet ihr auch vorher schon die richtige Ausrichtung. Aber wenn ihr auch bis jetzt noch anders denkt, Gott wird euch, geduldig wie er ist, dabei helfen, es zur richtigen Zeit zu lernen. Paulus vertraut Gott und vertraut Gottes Wort und seinem Wirken. Und auch das in Vers 16. Nur weil einige von den Philippern das erst eines Tages verstehen werden, heißt das noch nicht, dass bei ihnen nicht auch schon ein starkes Fundament da ist. Vers 16. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Also das, bis wohin ein jeder im Glauben gekommen ist, das ist schon was. Und darauf lässt sich aufbauen. Mit dem dazu lasst uns auch halten, meint er nicht, bleibt dabei stehen. Er meint nicht, haltet es so fest, dass ihr nichts Neues dazu lernt. Nein, es meint ein, lebt in Einklang damit, baut darauf auf, folgt weiter dieser Spur. Und damit sagt Paulus ihm auch nochmal klarer, was er vorhin meinte, beziehungsweise was er nicht meinte. Also er hatte ja gesagt, ich vergesse, was da hinten ist. Aber damit meint er nicht, wozu wir gelangt sind, das ist alles egal. Es lohnt sich nie, in die Vergangenheit zu schauen. Sondern es lohnt sich, das Gute, was da ist oder die Lektionen, die man bisher gelernt hat, wahrzunehmen. Es zu feiern und in diesen Linien weiterzumachen. Wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ich lasse mich nicht davon bestimmen, dass ich bisher immer wieder gefallen bin, aber ich lasse mich von jedem Sieg und von jedem Fortschritt motivieren, den Gott mir im Glaubensleben schenkt. Weil auch wenn ich nicht kann, er kann. Und er kann Veränderung schenken, wo ich es nicht für möglich halte. Wenn ich mich immer wieder auf ihn ausrichten lasse, auf seine Herrlichkeit, die das Beste ist, was uns passieren kann. Schneller, höher, stärker und reifer. So wie Paulus und so wie die Philipper. Und dann können auch wir uns fragen, was nehmen wir aus diesen zwei letzten Versen mit? Vorher hat Paulus von sich erzählt. Hier wendet er es direkt auf seine Leser an. Und er sagt, ich empfehle jedem von euch diese Haltung, weil es die reifere Haltung ist, sich nach Vollkommenheit auszustrecken, zu wissen, dass man da noch nicht ist, aber dahin wollen und das mit anderen zusammentun. Und sich Zeit dafür zu nehmen, die Zeit, die man braucht, um zu lernen und zu wachsen. Sich Gott anvertrauen, weil nur er einem helfen kann. Deshalb bete für dein eigenes Glaubensleben und bete für das der anderen. Und nimm jeden Schritt im Glauben wahr, den du gehst, und kehr nicht zurück. Ein Beispiel. Wenn du erkannt hast, Pornografie ist eine Sünde, ist es ein richtiger Schritt im Glauben. Und auch wenn du immer wieder darin versagst, ohne sie zu leben, ist es trotzdem Wirken Gottes, dass du es als Sünde erkennst, es als Sünde wahrnimmst und es als Sünde hasst. Kämpf weiter. Kämpf mit der Gnade Gottes und such dir, wo es geht, Unterstützung. Lass dich nicht von deinen Versagen bestimmen, sondern von dem, was Jesus dir geschenkt hat und was er dir schenken will. Es ist falsch, Pornografie zu konsumieren, ja, aber noch falscher wäre es, es zu konsumieren und es gleichzeitig nicht als Sünde zu verurteilen und als Sünde zu hassen und dich nicht gleichzeitig danach zu sehnen, frei davon zu sein und mehr so zu sein, wie es Gottes Herrlichkeit entspricht. Es kommt nicht darauf an, mit welchen Startbedingungen du ins Leben gehst, was du mitbringst oder auch nicht. Es kommt nicht darauf an, wie viel du bisher vergeudet hast. Es kommt darauf an, täglich für Gott sein Bestes zu geben, weil er sein Bestes uns gegeben hat. Für jeden Tag bis in die Ewigkeit. Gib dein Bestes mit dem, was er dir anvertraut hat und von dem Punkt aus, an dem du gerade bist. Jeder von uns steht an einem anderen Punkt in seinem Heiligungsprozess, wo Gott einen bisher in seiner Gnade hingebracht hat. Und da geht es nicht darum, wer weiter ist oder dass wer noch nicht so weit ist, heute Nachmittag direkt versucht, einen Paulus oder sonst wen zu kopieren. Schon zum Vorbild nehmen, ja, aber nicht kopieren. Zum Beispiel, wenn man hört, Luther hat am Tag 2 bis 3 Stunden gebetet. Das nicht direkt kopieren wollen und dann nach 2 Tagen merken, dass man es nicht schafft. Sondern sich danach ausstrecken, darauf hinarbeiten, mit dem Training erstmal anfangen. Dein Leben ist etwas Gewachsenes. Da wirst du wahrscheinlich nicht mit einem Mal dir die Zeit für so etwas freischaufeln können, ohne andere gute Sachen auch über Bord zu werfen. Aber du kannst überlegen, wo sind die Sachen, die ich streichen kann oder die ich streichen muss? Was will Gott nicht in meinem Leben? Wo muss ich nachjustieren? Wo kann ich mir helfen lassen? Welchen reiferen Christ frage ich um Rat? Zielstrebig, aber mit Gelassenheit. Kämpfend, aber in Gemeinschaft, Sehnsucht nach mehr haben, aber jeden Schritt im Glauben feiern. Schneller, höher, stärker und reifer. Das ist auch so, wie Eric Little gelebt hat. Eine Woche vor seinem spektakulären Sieg, von dem ich vorhin erzählt habe, hatte sich Eric Little für die Olympiade 1924 in Paris qualifiziert. Aber dort kam es zu einem Problem. Die Vorläufe für das 100-Meter-Finale waren an einem Sonntag. 100 Meter, das war seine Paradedisziplin. Er hatte gute Chancen, Gold für Großbritannien zu gewinnen. Aber Little hatte mal gesagt, der Sonntag ist für den Herrn. Der Sonntag ist nicht für Sport oder für Arbeit. An einem Sonntag laufe ich nicht. Und da mache ich auch für Olympia keine Ausnahme. Damit war er raus. Von vielen Landsleuten wurde er dafür heftig kritisiert, Vorwürfe gemacht. Noch in der gleichen Woche fanden die 400-Meter-Läufe statt. Unter der Woche. Dafür hatte er so nicht so viel trainiert. Und die Weltspitze war da auch nochmal eine andere Hausnummer als damals in England. Trotzdem schaffte er sich fürs Finale zu qualifizieren. Chancen gab man ihm keine großen. Er hat sich dann auf den Weg von seinem Hotel ins Stadion gemacht. Und da hat er eine Notiz dabei, die ihm von jemandem auf sein Hotelzimmer geschickt worden war. Die Notiz lautete folgendermaßen. In dem alten Buch heißt es, die, die mich ehren, werde ich ehren. Aus 1. Samuel 2, Vers 30. Die, die mich ehren, werde ich ehren. Ich wünsche dir Erfolg in allen Dingen. Unterzeichnet war der Brief vom Masseur der britischen Mannschaft. Und das bedeutete für Eric eine Menge. Wenn auch die meisten Leute nicht verstanden, warum er sich entschieden hatte, am Sonntag nicht zu laufen, einige verstanden es sehr wohl. Als Eric das Stadion betrat, griff er in seine Jackentasche und hielt den Brief fest. Was immer auch im 400-Meter-Finale passieren sollte, Eric wusste, dass er Gott zuerst geehrt hatte. Und das war mehr wert als irgendeine olympische Medaille. Was Eric Little von Gott bekommen hat und was er bekommen wird, ist weit mehr als das olympische Gold, das er gewonnen hat. Und er hat selbst mal gesagt, im Staub der Niederlage ist ebenso wie im Siegeskranz Ehre zu finden, wenn jemand sein Bestes gegeben hat. Amen. Ich bete noch mit uns. Und Herr Jesus, wir danken dir für deine große Gnade, mit der du uns entgegenkommst, um uns mitzunehmen in ein Leben, das dir Ehre bereitet, in ein Leben, das gut ist, in ein Leben, das uns zum Segen wird, uns selbst und auch so vielen anderen. Wir loben und preisen dich, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns deine Gnade zugesagt hast, dass du uns deine Gnade verheißen hast. Wir loben und preisen dich dafür, dass du alle Schuld am Kreuz bezahlt hast und auferstanden bist und den Tod und die Sünde und den Teufel besiegt hast. Wir loben und preisen dich bis in alle Ewigkeit und freuen uns auf den Tag, an dem du uns zu dir holst, an den Tag, an dem du wiederkommst und an dem Tag, an dem du ja, unser Leben in deine Herrlichkeit überführst. Wir dich sehen dürfen und wir gereinigt sind, wir rein vor dir stehen und wir ungetrübt Gemeinschaft haben dürfen mit dir und miteinander. Und wir freuen uns darauf und bitten dich, hilf du uns, bis dahin durchzuhalten, bitte hilf du uns, treu zu sein, bitte hilf du uns, unser Bestes zu geben, weil du es uns ermöglicht hast, weil du uns das Beste anbietest, das Beste geschenkt hast. Bitte, bitte hilf uns, hilf jedem Einzelnen, der heute hier ist, dieses Leben zu ergreifen, dieses Leben zu führen und zu erstreben. Immer wieder auch gemeinsam, hilf uns dabei, es gemeinsam zu tun. Danke für deinen Heiligen Geist, danke für deine Gegenwart, auf die wir vertrauen dürfen. Amen. Und ich lade ein, auch nochmal ja, stille zu werden. Jeder, der möchte, in Stille vor Gott, mit Gott zu reden und wer will, auch laut zu beten. Und lasst uns das doch gemeinsam mit dem Vater unser beenden, diese Zeit. Lasst uns aufstehen und ja, das Vater unser zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen zu einem gemeinsamen Segenslied. Und das wünsche ich euch, wünsche ich uns für diesen Tag, für diese Woche, dass ihr Gottes Gnade vor euch seht. Und so möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen aus seinem Wort. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nehmt gerne noch einmal Platz und wir hören noch ein Postludium.